Was haben Testament und
Das geht ja schon gut schlecht, los. Schön, dass du selber lachst.
Was haben Testament und IKEA-Aufbauanleitung gemeinsam?
Oh, sie sind manchmal auslegungsbedürftig.
Ach, das ist so naheliegend. Aber so, ich dachte, man.
Sie sind meistens beide falsch.
Ich dachte, man weiß erst, was man hat, wenn es aufgebaut ist. Also worauf?
Naja, das Ding ist, der Bogen ist aber weit. Weil jetzt, weil du ja bei IKEA auch in der Regel ein bestimmtes Produkt kaufst. Also da müsstest du ja formulieren, du weißt erst, ob du auch das hast, was du wolltest, wenn es aufgebaut ist. So würde ich es dann formulieren. Und dann passt es gut.
Je aber wusstest du, dass die IKEA-Anleitung, wenn die falsch ist, ne? Das ist ein Sachmangel an der Sache.
Stimmt. Haben wir noch nie besprochen.
Das ist das Einzige, was ich heute dazu beitragen kann.
Zu Sachmängeln haben wir noch nie gesprochen.
Müssen wir auch nicht unbedingt.
Nee, das wollt ihr auch nicht.
Nee.
Nee, echt
lieber nicht. Lieber so Testamentsauslegung.
Mhm.
Moin aus Hansburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Paulik und ich stelle ihr Fragen, die ihr auch stellen würdet und Fragen, die ihr euch nicht traut zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Worauf wollte ich hinaus mit diesem Quatsch? Ich wollte damit hinaus, ist es eigentlich bei so handschriftlichen Testamenten, also da, wo ihr nicht als Profis praktisch dabei gewesen seid, eigentlich de facto so, dass immer erst klar ist, was es zu bedeuten hat, wenn irgendwann mal ein Gericht darüber entschieden hat?
Naja, ja und nein, ne? Also es gibt natürlich auch Testamente, die so simpel sind, dass sie auch nicht auslegungsbedürftig sind. Also wenn ich heute ein Testament schreibe und ich schreibe rein, mein Erbe ist Jan Paulik, Punkt. Dann,
das hast du ja so gemacht.
Ja, genau. Genau so habe ich das gemacht.
Nur, dass du es halt notariell gemacht hast, aber im Prinzip.
Ja, selbstverständlich. Ja. Bei Britta und dann ist es vielleicht gar nicht wirksam, aber lassen wir das. Also, wenn es so simpel ist, dann ist es möglicherweise auch nicht auslegungsbedürftig und dann weiß man auch, was dabei rauskommt. Problematisch sind die Testamente, in denen sowas steht wie naja, ich habe ein Haus und ich habe Geld und das Haus bekommt mein Sohn Alfred und das Geld bekommt meine Tochter Marie. Und wenn einer mehr hat, dann soll der eine die Hälfte und der andere kriegt dann noch Schmuck. Also solche Testamente, die sind natürlich höchst problematisch.
Und sowas gibt's auch?
Ja, ständig.
Tatsächlich?
Ja, ständig.
Die Leute haben halt so eine Vorstellung im Kopf. Und die schreiben sie einfach auf.
Also ich hatte wirklich gerade eine Beratung, bei der die Mandantin eine Liste mitgebracht hat und gesagt hat, okay, also ich habe, dann hat sie so mehrere Vermögensgegenstände aufgesetzt und dann hat sie gesagt, aber ich wäre wirklich dankbar, wenn wir nicht jetzt auch noch über die ganzen Sachen, die ich in meinem Haus habe, irgendwas schreiben müssen. Und dann habe ich ihr erklärt, wir müssen eigentlich überhaupt nichts, irgendetwas schreiben, also je nachdem, was man möchte. Aber grundsätzlich ist es so, und das ist eben der Grundsatz, den viele, die ein Testament selber schreiben, nicht kennen. Der Erbe ist der Rechtsnachfolger. Das bedeutet, der Erbe kriegt erstmal alles, Punkt. Ich muss dem Erben keine Vermögensgegenstände zuweisen, sondern der Erbe kriegt alles. Und nur, wenn ich gesondert über einzelne Vermögensgegenstände verfügen will, da muss ich irgendwie eine Regelung treffen und was anordnen. Aber ansonsten kriegt der Erbe alles. Also jedenfalls, das ist das große Problem. Und wenn man diesen Grundsatz nicht verstanden hat, was die allermeisten nicht haben, dann baut man eben so komische Konstrukte. So, oder andere Alternative, auch immer wieder auslegungsbedürftig, die Begrifflichkeiten werden falsch verwendet. Ja, also das sind so die Klassiker, kennst du ja auch, die gemeinschaftlichen Ehegattentestamente. Wo dann drin steht, wir setzen uns gegenseitig als Alleinerben ein und dann steht da nicht, Schlusserben sind unsere Kinder, sondern Nacherben sind unsere Kinder. Dann kommt noch irgendwas von, aber die sollen frei verfügen können, aber das dürfen sie wiederum nicht. Also da gehen dann die Begrifflichkeiten durcheinander und deswegen gibt es im Prinzip, und da spannen wir vielleicht mal den Bogen zum eigentlichen Thema, immer wieder das Bedürfnis, die Testamente auszulegen.
Ja.
So, und da ist eben ganz interessant, Wie macht man das eigentlich? Was steht sozusagen an erster Stelle? Was ist die oberste Priorität?
Ja, was ist der Grundsatz eigentlich? Also ich würde mich ja jetzt fragen, ist der Grundsatz der, was steht, gilt? Oder ist der Grundsatz, was hat er gewollt?
Was hat er gewollt?
Und das macht es aber kompliziert, ne?
Eigentlich anders als im normalen Schuldrecht, wo du ja sagst, es gibt erstmal wörtliche Auslegung. Was steht im Vertrag?
Ja, das spielt schon auch eine Rolle, ne? Also du legst natürlich erstmal wörtlich aus. Aber anhand der wörtlichen Auslegung ergibt sich ja der weitere Auslegungsbedarf.
Ja, okay.
Weil wenn du wörtlich auslegst, Marie kriegt mein Haus, Sophie kriegt mein Geld und Otto kriegt mein Auto, dann hast du nichts gewonnen. Und dann musst du dich ja fragen, was hat er gemeint? Ne? Was steckt sozusagen dahinter?
Deswegen meine ich, es ist ein bisschen anders als die normalen Auslegungsregelungen.
Ja, also es geht schon beim Wortlaut los. Damit fängt man an, man bewertet das, man schaut, was steht da. Und dann versucht man aber zu verstehen, was hat er denn damit eigentlich gemeint, wenn es nicht klar ist.
Mhm.
So. Und der Wortlaut ist eben ganz häufig nicht klar. Der ist zum einen nicht klar, wenn irgendwie über Einzelgegenstände verfügt wird, weil ich dann nicht weiß, wer ist eigentlich Erbe?
Ja, das wäre jetzt genau meine Frage. Also wenn man so nur zuweist, dann muss man ja quasi diesen Ein irgendwo in der Auslegung wahrscheinlich bestimmen. Ne? Wie würde man das dann machen?
Das kommt drauf an.
Oder ist es dann eine Gemeinschaft, alle drei möglicherweise?
Das kommt auf die Auslegung an.
Kommt auf die Auslegung
an.
Also wenn jetzt einer wirklich 90% bekommt und die anderen teilen sich irgendwie die restlichen 10, dann spricht viel dafür zu sagen, das soll der Alleinerbe sein. Wenn aber einer 40 kriegt und die anderen kriegen je 30, dann sind wir eher bei einer Erbengemeinschaft und bei 4/10, 3/10 und 3/10. Also das ist tatsächlich, man muss dann irgendwie das Vermögen sich anschauen, das bewerten und dann sich vorstellen. Also das Problem ist dann wiederum die Vorstellung, was hätte der gewollt, wenn er verstanden hätte, dass das, was er da macht, Quatsch ist. Ja, das ist schon schwierig. So, deswegen ist aber auch die Testamentsauslegung, die ist immer relativ offen. Also es gibt Grundsätze, du gehst aus vom Wortlaut, dann gibt es, wenn du da nicht irgendwie weiterkommst, dann gibt es Auslegungsregeln im Gesetz. Ja, zum Beispiel, dass wenn einer irgendwie einen bestimmten Vermögensgegenstand bekommt und der andere kriegt den Rest, dann ist derjenige, der nur einen bestimmten Vermögensgegenstand bekommt, wahrscheinlich Vermächtnisnehmer, so mit einiger Wahrscheinlichkeit. Wenn Ersatzerben nicht bestimmt sind, gibt es dafür Auslegungsregeln und so weiter. Es gibt alle möglichen Auslegungsregeln. Aber der erste Schritt ist Wortlaut und Wille. So. Und eigentlich steht der Wille des Erblassers über allem, wenn man ihn denn dann ermitteln kann.
Und würde man dann bei der Ermittlung, also wenn man jetzt im streitigen Verfahren ist, nimmst du dann auch Zeugen und fragst dann die Tochter, was hat er gewollt, was hat er ihnen erzählt?
Ja. Es gibt meistens nicht so viele Zeugen, weil die Zeugen häufig alle Beteiligte sind in irgendeiner Form.
Ja, klar,
du hast häufig nicht so viele unabhängige Dritte, die da irgendetwas zu berichten können, zumal ja auch gerade in der Generation, die jetzt so altersmäßig verstirbt, würde ich sagen, sind noch viele, die auch gar nicht über diese Themen großartig sprechen. Deswegen gibt es ja auch viele dieser kruden Testamente, weil die ja nicht mal zur Beratung gehen, sondern sich überlegen, ja Mensch, das kann ich auch selber, ne? Was der kann, kann ich schon lange. Wozu muss ich da irgendwie einen Anwalt oder einen Notar mit bezahlen? So, und dann schreiben die halt irgendwas auf. Und das ist eben dann meistens irgendwie oder meistens häufig, sehr häufig auszulegen. So. Und wenn man dann das Gefühl hat, man kennt den Willen, ja, das kommt auch öfter mal vor. Die kommen und sagen, ja, da steht irgendwas, irgendwie, keine Ahnung, Willi soll der Erbe sein, aber ich weiß genau, so war das nicht gemeint. Und eigentlich sollte ich Erbe sein. Da habe ich zum Beispiel schlechte Karten, ne? Weil dieser Wille, der sollte sich schon irgendwo auch andeuten.
Ja.
Also jetzt ein Testament komplett anders auszulegen, der Wortlaut gibt es nicht her, es gibt nicht mal eine Andeutung in diesem Testament, dann wird es schon irgendwann schwierig. Äußere Umstände, Zeugenaussagen können eine Rolle spielen, aber alleine wird das ganz.
Und hast du das oft also eher im Anwaltsbereich, dass du Prozesse führst über Testamentsauslegung?
Nee, weil wir das häufig im Erbscheinsverfahren erledigen können. So, es kommt so ein bisschen drauf an, ist es total streitig. Also ich habe jetzt gerade, drei Verfahren habe ich gerade, wo es um Testamentsauslegung geht. Auch anwaltlich. Die sind auch immer unschön, weil das Amtsgericht, das Nachlassgericht auch nicht weiß, was sie so richtig damit jetzt anfangen sollen. Das Problem ist dann wiederum ja auch der Amtsermittlungsgrundsatz. Man kann sich nicht einfach auf irgendetwas einigen. Das ist ein großer Unterschied zum normalen Zivilverfahren. Also wenn ich in einem Prozess klage auf Zahlung von 10.000 Euro, dann kann der Anspruch berechtigt sein oder nicht. Ich kann mich aber mit der Gegenseite auf diese Zahlungssumme oder auch auf irgendeine andere Summe einigen. Wenn wir uns einig sind, dann sagt das Gericht alles klar, ich nehme das zu Protokoll. dann hat man einen Vergleich und das Verfahren ist beendet. So läuft es aber nicht im nachlassgerichtlichen Verfahren.
Weil das eigentlich der Job ist, erstmal diesen Erbschein zu erstellen.
Ja, und da ist ein Amtsermittlungsgrundsatz. Ja. Ich kann also nicht sagen, ja, ich habe ein Testament gemacht, da stehst du drin. Dann kommt Britta und sagt, nee, ich weiß aber, das wollte Mareike eigentlich gar nicht kommen. Jan, wir einigen uns mal darauf, dass ich Erbe bin. Das geht nicht. Den Erbschein bekommt ihr nicht. Weil
wie wäre das denn ganz praktisch?
Das nirgendwo raus folgt.
Ich würde ja jetzt erstmal losziehen wahrscheinlich mit diesem Testament zum Gericht und sagen, hier steht mein Name, ich bin es, hier schaut, bitte Erbschein her.
Mhm.
Wie kommt dann überhaupt Britta in die Show quasi?
Naja, es gibt keine Show ohne mich, Jan. Nee, genau, so ist das. Britta wird immer geladen zu allen.
Ich bin gar nicht eingeladen worden.
Nee, du übrigens auch nicht. Aber also, pass auf. Wir müssen jetzt mal einen Fall bilden, der irgendwie ein bisschen realistischer ist, sonst macht es keinen Sinn. Wobei, wir können auch dabei bleiben. Bleiben wir einfach dabei. Also, du hast dieses Testament von mir. Das spricht viel dafür, dass es nicht notariell ist, weil sonst hättest du es nicht, sonst würde es beim Nachlassgericht liegen. Das ist so Punkt 1. Punkt 2 ist, Britta sagt, ja, Mareike ist, die ist nicht mehr, so.
Hört ich von, ja.
Genau. Und da war doch was und die hat doch Jan eingesetzt, das kann ich nicht ernsthaft gewollt haben. Da war sie doch irgendwie geistig umnachtet und sie findet plötzlich noch ein Dokument. Da steht ihr Name drin, wie von Zauberhand.
Wie von Zauberhand.
Ist das aufgetaucht.
Ich bin so froh, dass du meine Erbin bist.
Genau. Und dann reicht Britta das Testament zum Beispiel ein. Oder wenn es jetzt...
In diesem Verfahren oder macht sie ihren eigenen?
Kommt drauf an. Also sie würde das beim Nachlassgericht einreichen und würde wahrscheinlich einen eigenen Antrag stellen. Es gibt dann wahrscheinlich erstmal ein eigenes Aktenzeichen, aber ich glaube, das sind so, ob das dann zu einem zusammengeführt wird oder nicht, spielt in der
Praxis eine Rolle. Aber was halt manchmal natürlich so ist, wenn das jetzt nicht gerade, ne, wir drei sind, die nicht miteinander verwandt sind.
Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Wenn du Angehöriger bist.
Dann wirst du angehört.
Genau, dann würdest du angehört werden. Also wenn ich jetzt...
Sowieso.
Ja, also die weichenden gesetzlichen Erben.
Also nehmen wir mal an, deine Mutter würde dich als Erben einsetzen, als Alleinerben und du hast noch drei Geschwister und die finden zwar, also die werden zwar im Testament erwähnt, ne, meine anderen drei Kinder sollen nichts erhalten, dann werden die halt angehört.
Ob und dann, steht oder nicht.
Genau,
also,
und dann können...
Guckt einfach nach Geburtsregister quasi, wer ist da so alles so dabei.
Genau, auch wenn die nicht erwähnt werden.
Genau. Ja. Und dann können die sagen, Moment mal, wir möchten nicht, dass Jan den Erbschein kriegt sozusagen.
Ah, okay.
Genau, und dann würde man... Das führt dann auch wieder so ein bisschen zur Testamentsauslegung. Wenn die dann zur Beratung kommen, dann schaut man erstmal, ist das Testament auslegungsbedürftig oder ist das klar? Wenn es auslegungsbedürftig ist, dann setzt man vielleicht einen eigenen Antrag auf oder diskutiert erstmal im Rahmen des Verfahrens darüber, ob dieser Antrag so durchgehen kann. Hilfsweise ficht man dann vielleicht auch an, je nachdem.
Mhm.
Ja, das heißt, so Testamente, die auslegungsbedürftig sind, die bringen dann möglicherweise auch Anhaltspunkte für eine Anfechtung oder so mit sich.
Ja.
Das macht man aber nicht so häufig. Also ich mache das nicht so häufig, sagen wir es mal so.
Ja. Und du hast schon gesagt, es gibt diese gesetzlichen Auslegungsregeln. Also gibt es einen Katalog mehr oder weniger von denen, wo man sagt, okay, also in solchen Konstellationen könnte man es zu dem und dem Ergebnis auslegen. Und dann habe ich aber irgendwie was gelesen, weil ich mich ja gut vorbereitet habe, im Gegensatz zu euch. Erläuternde Auslegung und ergänzende Auslegung.
Mhm.
Was hat es damit auf sich?
Naja, wenn du erläuternd auslegst, ja, dann würdest du schauen, also das wäre aus meiner Sicht jetzt so ein Fall, der hat geschrieben Vor- und Nacherbschaft.
Mhm.
Ja, und dann würde ich in den Erbscheinsantrag aufnehmen, das ist aber nicht gemeint, weil.
Mhm.
So, und würde dann sozusagen erläutern, warum diese Auslegung aus meiner Sicht nicht richtig ist, sondern warum man es anders auslegen würde. Und ergänzend wäre für mich ein Fall, eingesetzt als Erben sind zum Beispiel die Kinder. Die sind aber vorverstorben und dann muss ich ja sagen, wer ist Erbe geworden. Das steht dann da nicht drin. Also ich muss das Testament gegebenenfalls ergänzen im Wege der Auslegung.
Ja.
Und da hilft mir dann zum Beispiel eine Auslegungsregel aus dem Gesetz. In 2069 BGB steht drin, wer Abkömmlinge eingesetzt hat, hat im Zweifel eben, wenn er nichts anderes verfügt hat, die Kinder, also die Enkelkinder dann eingesetzt.
Die nächste Generation quasi. Weil eigentlich der richtige Fall wäre dann bei sowas, dass man schon Ersatzerben benennt, wenn ich jetzt richtig
unterwegs. Ja, im notariellen Testament macht das eigentlich immer, ja. Genau,
dass man sagt, okay, wenn es doch gar nicht mehr so geht, weil viel verstorben, dann, okay. Das heißt, das geht dann schon über die gesetzlichen Regelungen.
Ja.
Was sind denn so die schlechtesten Dinge, die man machen kann, also wo ein wo die Auslegung wirklich sehr problematisch wird. Sind das denn solche Sachen, dass man an etwas nicht gedacht hat? Also
aus meiner Sicht, schwierig sind diese, der eine soll das, der andere soll das bekommen. Das ist dann schwierig, weil man nicht weiß, wer ist Erbe und man arbeitet mit absurden Quoten teilweise. Am schlimmsten finde ich aber tatsächlich die gemeinschaftlichen Ehegattentestamente, die zum einen Begrifflichkeiten verwechseln.
Also das Gegeneinander einsetzen und damit erstmal die Kinder ausschließend quasi.
Ja, genau. Ja. Also man setzt sich gegenseitig ein, man weiß aber nicht genau, wie ist man jetzt eigentlich eingesetzt. Ist man alleiniger Erbe, voll verfügungsbefugt? Ist man irgendwie durch eine Nacherbschaft beschränkt? Ja oder nein? Und dann immer, also das ist wirklich sozusagen der absolute Klassiker, weil das in fast allen Ehegattentestamenten entweder fehlt oder falsch gemacht wird, Bindungswirkung. Ja, also wenn nichts drinsteht zur Bindungswirkung, muss ich im Grunde genommen auslegen, darf ein Ehegatte dieses Testament nochmal ändern, ja oder nein?
Nach dem Tod.
Nach dem Tod des Erstversterbenden, genau. Zu Lebzeiten. Gemeinsam geht immer, widerrufen geht auch. Aber nach dem Tod des Erstversterbenden, kann ich da jetzt noch irgendwie ran oder kann ich da nicht ran? Und ich sage dir, in 95% der Fälle, in denen nichts drinsteht, sagen die mir hinterher, und auch nicht nur der Längerlebende, sondern auch wenn die beide gemeinsam kommen und ich das anspreche, sagen die mir, ja, ist doch super, wir haben gar nichts dazu reingeschrieben, damit es uns nicht bindet. Und das Gegenteil ist aber der Fall. Ja? Also die Rechtsprechung sagt, die allgemeine Lebenserfahrung, das finde ich sensationell und ich halte das auch wirklich für falsch, das habe ich aber bestimmt schon 20 Mal im Rahmen des Podcasts gesagt. Die allgemeine Lebenserfahrung sagt, Ehegatten wollen sich nur alleine, nur gegenseitig einsetzen, wenn dann der andere auch entsprechend die Schlusserben einsetzt und so weiter. Und es gibt Literaturmeinungen, die sagen, mit mir, also nicht, dass du jetzt was veröffentlicht hätte. Ich habe da ja nie was zu veröffentlicht oder so, aber ich finde das wirklich denkbar Quatsch, ja. Weil ich setze doch jetzt nicht nur deshalb meinen Ehemann ein, weil der zum Schluss auch unsere gemeinsamen Kinder einsetzt. Diese Verknüpfung, die stellen halt ganz viele überhaupt gar nicht her. So, und das ist dann auch ein Thema der Auslegung. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da sind der Auslegung aber durch die Gerichte wahnsinnige Grenzen gesetzt, weil die entscheiden einfach so. Weil die allgemeine Lebenserfahrung sagt, Ehegatten wollen das so. Punkt.
Und das Gesetz das auch noch so nahelegt, ne?
In dem Fall. Genau. Ja. Im Gesetz gibt es dazu auch noch eine Regelung zur Wechselbezüglichkeit. Die ist aber, wenn man die genau nimmt, dann sagt die eben tatsächlich, dass die wechselseitige Erbeinsetzung eben so mit der Schlusserbeneinsetzung verknüpft sein muss, dass man ohne Sicherheit, dass diese Schlusserbeneinsetzung erfolgen würde, die gegenseitige Erbeinsetzung nicht vorgenommen hätte. Und das halte ich gerade in diesen Konstellationen, wo man sich gegenseitig einsetzt und die gemeinsamen Kinder, halte ich das also für Blödsinn. Und das zeigt sich auch aus meiner Beratungspraxis. Aber das interessiert zumindest die hiesigen Oberlandesgerichte nicht. Die habe ich damit schon beschäftigt und die sahen das anders.
Ja. Was wird denn alles herangezogen für so eine Auslegung? Also geht man da auch, kann man sich berufen auf Gespräche, die stattgefunden haben, er hat mir aber in der WhatsApp geschrieben, das oder was ist da eigentlich, was kann man eigentlich
heranziehen? Also erstmal wirklich das Dokument, ne? Das ist erstmal sozusagen, du bleibst bei dem Dokument und dann kannst du schon von außen, ja, da hatten wir ja gerade gesagt, also Zeugen benennen. Gibt es eben ganz häufig nicht so richtig. Und dann, klar, wenn der in der WhatsApp irgendwas dazu geschrieben hat, wie sein Testament auszulegen ist, dann kann das eine Rolle spielen. Habe ich nur noch nicht erlebt, ehrlich gesagt. Weil das ist meistens etwas, was sich am Kopf abspielt.
Ja.
Ja, man hat vielleicht mal gesprochen, sowas wie, der hat mir aber Folgendes erzählt und so weiter. Aber das ist eher die Ausnahme. Also meistens bleibst du so in dem Bereich, was könnte der gewollt haben? Dann schaut man vielleicht, wie war das Verhältnis, ne? Also wenn auch die Quoten nicht ganz klar sind, manchmal ist auch nicht ganz klar, was ist inhaltlich gemeint, ne? Also was ist zum Beispiel gemeint, wenn man von Barvermögen schreibt?
Ja, ja. Wie fachlich ist der Begriff gemeint?
Ja, was ist Barvermögen?
Also, streng genommen ja nicht das, was auf dem Konto bei der Bank ist, ne?
Ja, genau. Ja. Also aber selbst die Bank sagt darüber Barvermögen. Aber im Grunde genommen kannst du natürlich sagen, Bargeld ist das, was ich hier in der Tasche habe.
Ja.
War das gemeint? Sind die Kontoguthaben gemeint? Wenn Geldvermögen gemeint ist, ist auch das Wertpapierdepot gemeint? Und das sind alles so Dinge, die können dann nochmal sozusagen einzelauslegungsbedürftig sein. Das heißt aber, eigentlich hast du das Dokument, du hast eine Vorstellung davon, was der gewollt haben könnte. Wenn du irgendwen hast, der mit dem Erblasser darüber gesprochen hat, der irgendwie jetzt auch nicht mittelbar beteiligt ist oder unmittelbar beteiligt ist, dann kann der natürlich als Zeuge eine Rolle spielen. Aber im Grunde genommen geht es erstmal um das Dokument an sich.
Mhm. Welche Rolle spielen Pflichtteilsberechtigte oder auch so Pflichtteilsanteile, dass man sagt, ich hab das irgendwo im Kopf gehabt, dass die irgendwie auch noch so mit abgefrühstückt sind, aber ich habe mich da irgendwie verkalkuliert, die Situation war dann doch anders. Ist das auch ein Thema für die Auslegung?
Also wäre es für mich jetzt erstmal nicht, müsste ich einen konkreten Fall sehen, weil Auslegung ist wirklich Einzelfall, ne?
Ja.
Mir fällt jetzt kein Fall ein, aber ich will es nicht ausschließen, dass es mal eine Rolle spielt.
Ich auch jetzt wirklich noch laienhafter als die Laien. Also,
mach mal einen Fall.
Ich dachte so, was weiß ich, mein eines Kind soll sein Pflichtteil bekommen, steht da drin.
Ja.
Dann muss ich das ja irgendwie realisieren, wie das stattfindet.
Das musst du ja eh. Also,
aber was bedeutet das?
Also die Frage, die sich da, also ja, das kann Gegenstand der Auslegung sein, weil sich theoretisch daran die Frage anknüpft, was soll das sein? Ist das ein Vermächtnis in Höhe des Pflichtteils? Oder ist das nur eine Wiedergabe der rechtlichen Situation? Spielt gar nicht so entscheidend eine Rolle am Ende des Tages, weil der Anspruch ja wirtschaftlich der gleiche ist.
Ja, okay.
Ja.
Schwierig würde es nur werden, damit mein verhasstes Kind sein Pflichtteil hat, soll es, was weiß ich, mein Kontoguthaben bei der Sparkasse haben. Und es passt aber nicht, zum Beispiel am Ende. Also wenn du so eine Konstellation hättest, dass man irgendwas zuweist in dem Wunsch, damit jemanden zu befrieden.
Mhm.
Und dann passt es aber gar nicht vielleicht. Aber jetzt ist
ja, das stimmt. Aber wenn es ein Vermächtnis ist, ja, dann kann ich dann immer noch den Restpflichtteil geltend machen.
Okay, ich muss mir zwar
anrechnen lassen, was ich im Vermächtniswege erhalten habe, kann aber Zusatzzahlungen geltend machen. Also das ist auch nicht so entscheidend.
Ja.
Ich denke gerade die ganze Zeit nochmal die Bindungswirkung nach tatsächlich. Wie beschäftigt das noch?
Wollt ihr noch was dazu sagen?
Nee, ich weiß es nicht. Ich wollte die Diskussion nochmal aufmachen, aber man kann das in der Beratung ja so ein bisschen steuern, ob das bindend wird oder nicht bindend wird, das Testament. Und wenn du zum Beispiel einfach nur sagst, soll denn der Überlebende von Ihnen das Testament nochmal ändern dürfen? Und dann machst du vielleicht so Szenarien, dass mit den Kindern vielleicht mal irgendwas passiert. Dann sagen alle, ja, ja, klar, der soll das nochmal ändern dürfen. Aber wenn man das jetzt so formuliert, wie du es gesagt hast, jetzt weiß ich nicht, ob es das Gesetzeswortlaut war oder ob das die Rechtsprechung war. Ich setze dich, meinen Mann, nur ein, wenn du mich einsetzt und wenn am Ende klar ist, dass das gemeinsame Vermögen zu unseren Kindern geht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die meisten vielleicht doch eine Bindungswirkung möchten. Der Umkehrschluss wäre ja, ich setze dich ein, du setzt mich ein, aber am Ende kannst du einsetzen, wen du willst, also auch deine neue Partnerin.
Die neuen Partner sind doch
das
Problem,
oder? Das kannst du vielleicht wirklich nicht. Kannst du auf jeden Fall so formulieren. Also du kannst das steuern, absolut richtig. Aber Fakt ist, und da muss man einmal jetzt von auf die Seite gehen, derjenigen, bei denen der Fall eingetreten ist.
Mhm.
Ja. Und okay, die sind
total geschockt. Ist ja genau. Klar, die sind ja auch die Überlebenden.
Ja, aber es sind auch diejenigen, die hier sitzen und gemeinsam das Testament ändern wollen. Und auch die sagen ganz häufig, nee, wir sind davon ausgegangen, wir können das ändern, weil wir uns nicht gebunden haben.
Mhm.
So, und deswegen habe ich das gesagt. Das sagen auch die gemeinsam hier sitzen.
Ja, mag sein. Die habe ich natürlich
dann. Und so. Natürlich, klar, weil das ist natürlich naheliegend, dass diejenigen, die hier sitzen und es ändern wollen und verstehen, sie können es nicht mehr, sagen, ach, das haben wir aber nicht gewusst.
Ja, klar.
Dem würde ich auch gar nicht so dieses Riesengewicht beimessen. Aber die gemeinsam hier sitzen, die sagen das eigentlich auch. Es gibt schon, wir haben ja, das muss man aufpassen, was man sagt, ne? Aber so, klar, du kannst das steuern, ob die mit Bindungswirkung oder ohne Bindungswirkung arbeiten. Und viele wollen auch eine Bindungswirkung, aber eine absolute Bindungswirkung, dass nichts geändert werden kann.
Nee, das nicht. Viele wollen dann nur innerhalb der Kinder sozusagen.
Genau, innerhalb der Kinder, innerhalb eines bestimmten Personenkreises, neue Ehepartner nicht. Das ist aber sehr viel individueller als das, was von der Rechtsprechung als Standard angenommen wird.
Das mag sein.
Weil diesen Standard, den will so gut wie niemand.
Ja, okay,
so diese absolute Unflexibilität, ne? Und gerade eben nicht reagieren können auf bestimmte Themen, wie auch, keine Ahnung, ein Kind benimmt sich daneben oder ist drogenabhängig oder was auch immer.
Ja, okay, macht Sinn.
Also es ist auf jeden Fall, also ich glaube, ich weiß nicht, was du noch auf der Liste hast, weil wir kommen so ein bisschen in die Wiederholung rein, aber letztendlich wäre aus meiner Sicht das Fazit wirklich, es macht keinen Sinn, selbst ein Testament zu machen, wenn man nicht absolut sicher ist, was man da tut, weil man ganz häufig ein auslegungsbedürftiges Testament produziert und auslegungsbedürftige Testamente sind Mist.
Ja, und vor allen Dingen, ich sehe jetzt auch eben über eure Diskussion, dass man ja erst, wenn man mit euch spricht und Konsequenzen aufgezeigt werden, also wenn du das machst, dann würde das und das und dem in dem Szenario kommen, dass dann die Leute so einen Aha-Moment haben und denken, ah, gar nicht dran gedacht.
Ja, klar.
Verrückt, ja, stimmt, dann gibt es diese Wechselwirkung. Und ich glaube, dieser Teil, den kannst du ja nie kompensieren, wenn du nicht mit jemandem sprichst, der sich auskennt.
Nee, genau, das ist der Punkt. Und viele sagen ja auch, oh Gott, dann gehe ich nachher dann und dann wird das so kompliziert. Es wird nicht kompliziert. Es wird in den meisten Fällen ganz einfach. Wer soll der Rechtsnachfolger sein? Wer soll sich um alles kümmern? Der wird Erbe. Wenn es mehrere sind, sind es eben mehrere. Soll einer alleine entscheiden? Macht man vielleicht eine Testamentsvollstreckung? Gibt es etwas, was jemand anders bekommen soll? Macht man noch ein Vermächtnis? Das ist eigentlich, ist ein Testament zu errichten, wenn man weiß, wie das funktioniert. Ja, was bedeutet, dann ist das nicht so schwer. Aber das kann man nicht. Also ich bin überzeugt davon, dass man viele Dinge alleine kann. Aber das nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Man kann auch selber dann später keinen Einfluss mehr nehmen. Das ist halt das Problem auch an dieser Sache.
Ja, aber muss man fairerweise dazu muss man sagen, dass es aber auch immer wieder Menschen gibt, die sagen, mir doch egal.
Ja. Ich bin dann tot. Dann braucht man auch gar nichts aufschreiben. Ne?
Ja, genau. Aber das ist dann so, dann ist mir doch wurscht. Also nach mir die Sintflut. Gibt's auch. Ist auch okay. Aber dann vielleicht wirklich lieber nichts aufschreiben als einfach Schrott.
Ja. Ich habe euch. Es sei denn, ich habe noch was thematisch, was ihr unbedingt unterbringen müsst. Nee. Ich habe noch einen interessanten Fall mitgebracht. Ich hoffe, ihr kennt ihn nicht, weil dann ist
bestimmt
es zu schnell gelöst.
Mareike kennt ihn bestimmt
nicht. Nee, glaube ich nicht.
Mareike kennt jeden Fall, der jemals im Erbrecht mal thematisiert wurde.
Nee, ganz sicher
nicht.
Und
zwar ist es dort die Fallkonstellation so gewesen, dass eine Erblasserin in ihrem Testament quasi mit ihrer Verwandtschaft abgerechnet hat, kann man sagen. Man kann reinschreiben, was man will. Mhm. Und es ging da vor allen Dingen, nur dass ihr den Kontext habt, darum, dass sie ein vertriebenes Schicksal hatte selber und da sehr ungerecht sich behandelt gefühlt hat durch ihre Verwandtschaft. Und sie hat Folgendes geschrieben im Testament. Die Familie war mitleidslos gegenüber unserem Vertreibungsschicksal. Man muss doch mal vergessen können, also Zitat, eine Aussage, die wir von Einheimischen, die ihre Heimat behalten haben, hören mussten, die uns schwer verletzt hat. Wir wurden von den Verwandten lächerlich gemacht, das tut sehr weh. So was stand im Testament. Und dann ist Folgendes passiert. Man hat dann irgendwie verfügen wollen, ne? Diese Erblasserin hat Folgendes geschrieben. Sie hat geschrieben, meine letztwillige endgültige Bestimmung betrifft unsere Hinterlassenschaft aus 40 Jahren entbehrungsvollen Hungerjahren. Ausgeschlossen sind alle Verwandten und angeheirateten Verwandten. Ausrufezeichen.
Ja.
Ende. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie ist das auszulegen? Was bedeutet das?
Naja, es ist eine Enterbung, ne?
Von allen.
Von allen.
Pauschal.
Ja.
Ja, und nu?
Staat.
So läuft das.
Das wäre jetzt mein erster Impuls. Wenn ich das sehen würde, würde ich es recherchieren. Aber du kannst ja auch gezielt Menschen enterben. Also Menschen, die in der gesetzlichen Erbfolge kommen würden. Den kannst du sagen, die erben aber nicht so. Und sie enterbt jetzt alle innerhalb ihrer gesetzlichen Erbfolge. So würde ich das auslegen. Und wenn es keine gesetzlichen Erben gibt, dann bleibt in letzter Konsequenz der Staat.
Ja. So sah es auch der Staat. Und das ging dann durch mehrere Instanzen tatsächlich.
Das heißt, irgendwer aus der buckligen Verwandtschaft hat gesagt, nee, aber,
genau,
aber
so war das nicht gemeint.
Ich war so mit ihr.
Richtig, ihr habt das jetzt geschaut. So ist die Konstellation. Also der Staat hat gesagt, jo, alles klar, super, wir sind dabei. Und ein Bruder, der hat sich quasi auf den Plan gerufen und hat gesagt, ja, aber ich habe das Schicksal, dieses vertriebenen Schicksal, mit meiner Schwester ja geteilt. Und zwar schreibt sie alle, aber sie kann gar nicht mich meinen, weil ich habe ja auch dieses Schicksal gehabt.
Mhm. Und? Was war das Ergebnis?
Was denkt ihr dann? Ändert das irgendwas?
Mhm. Kannst du nochmal vorlesen, was sie geschrieben hat?
Meine letztwillige endgültige Bestimmung betreffend unserer Hinterlassenschaft aus 40 Jahren entbehrungsvollen Hunger. Ausgeschlossen sind alle Verwandten und angeheirateten Verwandten.
Also was mir auffällt, ist unserer.
Ja.
Das wäre so für mich so ein Ankunft. Was meint sie mit unserer? Weil sie ist ja eine Person. Und vielleicht würde sie den Bruder nicht als Verwandten, sondern als Bruder bezeichnen. Also das wären so Argumente aus Sicht des Bruders, die ich vorbringen würde.
Ja.
Ja, vielleicht.
Tatsächlich am Ende des Tages gab es noch, das jetzt natürlich noch nicht verraten, es gab einen Satz, der für das OLG am Ende auslegungsseitig sehr entscheidend war. Unser Leben ist eine offene Wunde, sagte unsere leidgeprüfte, tapfer, geduldige Mutter. Mhm. Diesen Satz gibt es auch in diesem Testament. Mhm. Und damit hat das OLG ausgelegt, dass es doch so zwei Fronten gibt oder zwei Gruppen, weil man doch von einem Unser spricht. Und die Mutter, sie und der Bruder möglicherweise zu einer Gruppe gehört und alle anderen zu dieser anderen Gruppe. Und dann ist es doch so gekommen, dass der Bruder
dieses Unser. Ja.
Zum Erben wurde. Aber ja, genau dieser Ansatzpunkt war das. Fand ich spannend in der Vorbereitung, weil
aber
man hier so eine Auslegung hat, das ist ja crazy.
Aber wir kriegen das
komplett gegen den Wortlaut.
Ja, geht, weil du hast ja ein Wort, was du erstmal nimmst und dann hast du angedeutet, das ist ja dann quasi die Andeutungstheorie, diese zwei Fronten und daraus machst du was.
Ja, ja.
Ja.
Leider ging der Staat leer aus.
Na, sowas.
Ja, andere Gerichte hatten noch angenommen, dass das irgendwie auch so dann wieder so allgemeine Lebenserfahrung ist, in der Regel nicht gewünscht, dass der Staat was kriegt und so, deswegen eher Tendenz nicht Staat und so.
Ja.
Ganz interessante Erwägung. Ja. Dann danke ich euch.
Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und solltet ihr eine Frage haben, die ich doch nicht gestellt habe, schreibt mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt neugierig.